England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Und in den kommenden Folgen entführen wir euch in die Grafschaft Kent. Und diese Ansage hört man, wenn man Kent einfach mal im Browser eingibt und googelt.
Welcome to Kent, the Garden of England. If you're looking for a short escape with beautiful beaches, stunning castles, exciting culture and delicious food and drink, then you've come to the right place. Our corner of England is one of the best UK destinations for a day trip or short break, with a multitude of things to do and places to see. We've got some of the best beaches in Europe, voted by Lonely Planet, as well as art galleries, elegant stately homes, romantic getaways, fun-filled family attractions, and more than 4,000 of exhilarating foot and cycle trails. And you can always follow us on Facebook, Twitter and Instagram. We can't wait to meet you.
The Garden of England, die Rede ist von der Grafschaft Kent. Hier hat ja übrigens schon der berühmte Cäsar zum ersten Mal seinen Fuß auf britannischen Boden gesetzt. Hier kann man auch traumhafte Ausflüge an die Küste, zu historischen Städten unternehmen, zu den Kreidefelsen. Hier steht eine eindrucksvolle Kathedrale, die weltbekannt ist. Ach, es gibt so viel unendlich Tolles zu sehen und zu erzählen, Klaus.
Ja, und das Tolle dabei ist, das alles lässt sich ja von London aus ruckzuck erreichen. Ganz ohne Auto. Vom supermodernen Bahnhof St. Pancras International, ein ganz toller, wirklich eindrucksvoller Bahnhof, ist man mit dem Zug in einer guten Stunde in Orten wie Canterbury oder Deal.
Mache ich dauernd. Und ich sag's dir, man fährt von der Victoria Station zum Beispiel direkt in den pittoresken Küstenort Whitstable mit seinen weltberühmten Austern. Und auch ein sehr toller, authentischer Platz ist das, der noch viel über das alte Fischerleben in Kent erzählt. Das muss man gesehen haben.
Ja, darauf kommen wir ja später nochmal zurück.
Richtig. Aber mit unserer heutigen Reise wollen wir auch zeigen, wie gut sich Kent so als Wochenendtour erkunden lässt. Zum Beispiel am Freitag von London mit dem Zug kommend und dann am Sonntagnachmittag wieder zurück. Da gibt es in dieser Grafschaft unglaublich viel zu erleben. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und um ein bisschen flexibler zu sein, wäre es natürlich auch nicht schlecht, sich vor Ort mal einen Wagen zu mieten. Man kann aber auch eine Menge mit dem Bus erkunden. Und ein kleiner Tipp, es ist immer praktischer für den Mietwagen, auf eine englische Homepage der Firmen zu gehen. Da ist die Auswahl viel, viel größer als auf den deutschen.
Naja, du bist ja schon ein gewiefter Kent-Kenner, muss man dazu sagen. Ja, ich war ja erst zweimal für Buchrecherchen in der Gegend. Und wir sind jetzt gerade im Küstenstädtchen Deal angekommen, müssen gleich noch auspacken. Und mich erwartet echtes Neuland. Erklär ja, mal, ja. Warum wolltest du gerade hierher?
Ja, also das hat auch freundschaftliche Aspekte, aber es ist auch der perfekte Ausgangsplatz für Besichtigungen und Erholung. Das kleine Cottage, in dem wir jetzt wohnen dürfen, gehört einem Freund aus London. Seine Familie stammt von hier und da bin ich dann auch immer wieder gerne. Und der hat mir mal so die Augen geöffnet für die vielen, vielen Sehenswürdigkeiten und die historischen Städten, die es hier rund um Deal gibt.
Ja. Deal ist ja ein Küstenstädtchen mit großer Geschichte und Tradition. Ich wusste das früher gar nicht, aber nachdem ich ein bisschen darüber gelesen habe, bin ich echt beeindruckt. Früher war hier ein wichtiger Ankerplatz für die Schiffe. Mhm. Auch der große Lord Nelson spielt ja da eine Rolle. Aber Deal ist auch ein Badeort mit altem britischem Charme. Kann man überall lesen. Das hat schon lange Tradition. Haben denn immer noch viele Londoner Künstler hier ihren Zweitwohnsitz?
Ja, Schauspieler, Künstler, Autoren. Es ist wirklich dafür ein kleines Mekka geworden. Und vor allem viele wohlhabende Londoner, die kommen gerne mit ihrem Zweitwohnsitz nach Deal, weil es kurzer Weg ist und sie schnell am Meer sind. Und in der Altstadt von Deal sind übrigens auch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Innenstadtszenen aus dem Film Fluch der Karibik gedreht worden.
Nee.
Ja. Dann haben wir hier auch einen Teil des Castles von Heinrich dem VIII., vor allem Walmer Castle, das durch den Duke of Wellington berühmt wurde. Man denke an das gleichnamige Steak. Das werden wir übrigens übermorgen besichtigen, also nicht das Steak, sondern das Castle. Und Gartenfreunde müssen unbedingt zu zwei ganz berühmten Herrenhäusern pilgern. Da gibt es einmal Sissinghurst Castle, eine der berühmtesten Gartenanlagen in England übrigens, und zum anderen haben wir auch die ganz berühmte Churchill-Residenz in Westerham. Und ehrlich gesagt hat mich selten ein Landsitz, ein privater Landsitz samt Park so fasziniert wie dieser.
Zu den Highlights in Deal gehört natürlich auch eine Wanderung zu den berühmten Dover Cliffs, den weißen Kreidefelsen. Mit 106 Metern Höhe sind sie das Wahrzeichen für die Ankunft in England und waren es natürlich schon immer. Jeder, der je nach England kam mit dem Schiff, kann darüber berichten. Der Blick auf die Felsen ist also wirklich atemberaubend. Und ich bin beim letzten Mal mit dem Schiff in Dover angekommen und konnte die Pracht dann schon von Weitem sehen. Da staunt man dann auch über den großen Hafen mit den Fährschiffen nach Frankreich, mit dem mächtigen Dover Castle dahinter und die Einfahrt zum berühmten Eurotunnel bei Folkestone, der ja unter dem Ärmelkanal gebaut wurde, ist auch nicht weit weg. Übrigens auch so ein Abenteuer, dass man als Autofahrer mal gemacht haben sollte, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich mache das ganz oft. Ich komme regelmäßig mit dem Auto eben deswegen nach Dover und dann über Deal nach England rein. Ja. Tatsächlich ist ja diese Bezeichnung Garten Englands für diese Gegend absolut zutreffend. Denn wenn man über Land fährt, dann kommt man immer wieder an den schönsten Gärten, Obstplantagen, Hopfenfeldern vorbei. Und natürlich gibt es jede Menge Höfe mit Viehzucht. Sehen wir uns doch mal die geografische Lage an. Kent bildet ja den Südostzipfel von England, sozusagen das Spiegelbild zu Cornwall, wo wir so gerne sind. Also rechts unten, das haben wir früher immer so in der Schule gesagt, und deswegen ist man ja auch relativ schnell in London.
Gut, dann werde ich jetzt erstmal einen Spaziergang durch Deal unternehmen, um mir die Stadt ein bisschen aus der Nähe ansehen, und danach reden wir weiter.
Und ich mache in der Zwischenzeit mal einen Kamin an.
So, ich gehe hier gerade durch Deal. Und ich muss sagen, Alexander hat kein bisschen übertrieben. Es ist wirklich ein hübscher Ort. Bin hier gerade durch die Hauptstraße gegangen. Es sind nette Geschäfte im richtigen, üblichen englischen Provinzstil. Also alles, was man erwartet. Kleine Lebensmittelläden, Antikläden. Es ist einfach ein quirliger Ort. Es sind viele Touristen da, wie ich gesehen habe. Ich habe auch schon Schwedisch und Deutsch gehört. Und habe mich vorhin gerade unterhalten in dem Antikladen mit einer netten Verkäuferin, die mir gesagt hat, dass die Touristen im vergangenen Jahr wieder sehr schön gekommen sind. Und gerade auch zur Badesaison war eine Menge los. Es sind ja auch viele Menschen aus London da, die hier ihre Häuser haben. Und was auffällt, ist, dass die kleinen Straßen tatsächlich noch ihren ursprünglichen Charakter haben. Es sind keine großen Häuser, es sind nette Wohnhäuser von Kapitänen, wie mir erzählt wurde, die hier früher am Hafen waren. Das war ja einer der bedeutendsten englischen Häfen. Lord Nelson war hier. Vor der Küste lagen Tausende von Schiffen. Es war also ein sehr bedeutender Ort für Kent und für ganz England. Ich gehe jetzt mal weiter und näher mich jetzt der Strandpromenade, die sehr groß und sehr breit ist und sehr lang. Also hier ahnt man, dass im Sommer eine Menge los ist. Ein wahnsinnig langer, breiter Strand. Da steht auch jemand in Gummistiefeln im Wasser, der angelt. Also die Engländer sind ja zu jeder Jahreszeit unempfindlich. Natürlich hat man hier im Sommer die Temperaturen des Ärmelkanals, aber das können auch gut 20 Grad werden. Und Alexander schwört, dass er hier auch schon ein paar Mal schwimmen gegangen ist. So, rechts von mir sehe ich jetzt Deal Castle, dieses alte Rondell. Dahinter ahnt man Walmer Castle, über das wir noch reden werden. Links von mir ist die berühmte Seebrücke, die noch das Mondäne der alten Zeit hat. Am Ende, am Kopf sozusagen, gibt es ein Café. Und ja, über mir sind eine Menge Möwen, wie sich das gehört. Und die Verkäuferin hat mir vorhin erzählt, wenn man Glück hat, sieht man auch mal die eine oder andere Robbe. Jetzt mache ich kehrt und gehe hier vorbei an dem Pub in der ersten Reihe. Hier gibt es auch einige kleine Hotels, keine luxuriösen, aber eine ganze Menge Bed- und Breakfast-Möglichkeiten, wie eigentlich in jedem englischen Ort. Und ich denke, wer hier von London aus mal ein paar Tage Urlaub machen will, ist sehr gut bedient. Auch für Kinder wird eine Menge getan. Da gibt es Spielplätze und da gibt es Ausflugsmöglichkeiten. Natürlich kann man mit dem Boot rausfahren. Da werden wir auch noch drüber reden, zu den berühmten Robben auf den Sandbänken. Vor allem ist jetzt rechter Hand von mir der berühmte Timeball Tower. Das ist ein vierstöckiger Turm, den es schon sehr, sehr lange gibt. Bis 1815 war er ein optischer Telegraph. Dort wurde also den vorbeifahrenden Schiffen signalisiert, was sie wissen müssen. Und 1815 wurde dann der schwarze Ball, den man heute noch sehen kann, ein großer schwarzer Ball, an einer Art Fahnenstange aufgehängt. Und der Ball ist elektronisch mit der berühmten Greenwich-Time der europäischen Zeit verbunden. Und um Punkt 13 Uhr fällt der Ball herunter, sekundengenau. Und so hat man den Kapitänen signalisiert, dass sie jetzt sekundengenau ihre Uhren stellen können. Eine tolle Erfindung für diese Zeit, in der es kein Handy und kein Telefon gab. Sehr beeindruckend. Und dieser Turm ist heute noch zu besichtigen. Also alles in allem, muss ich sagen, macht Diehl einen ganz interessanten und tollen Eindruck.
So, das Feuer brennt.
Ja, dann erzähl uns doch jetzt mal, was man von Diehl aus so unternehmen kann. Ein paar Ideen habe ich ja schon, aber wo wohnt man zum Beispiel am besten?
Also da kann man gut und bodenständig in fast jedem Bed and Breakfast übernachten. Oder es gibt ein Hotel, das ehemalige Three Kings, da war auch der Churchill immer, das gibt es heute noch, gar nicht so teuer. Attraktionen gibt es jede Menge, aber eine der tollsten Attraktionen sind ja hier die Goodwin Sands, die wandernden Dünen. Und es gibt eine ganz tolle Geschichte hier, nämlich den James Bond. Du weißt ja, James Bond ist in Diehl quasi erfunden worden wegen einer Buslinie. Und zwar gab es diese Buslinie nach St. Margaret's Bay und diese Buslinie hatte die Nummer 007. Und da müsste jetzt bei dir spätestens klingeln, mein lieber Klaus.
Ja, genau. Da fällt mir sofort der berühmte Schriftsteller Ian Fleming ein, der ja in Diehl gelebt hat.
Auch, ja. Und der war ein sehr geheimnisvoller Mann. Ne? Was
ja,
hast
genau.
du über den rausgefunden?
Ja, weil der war, was ja auch nur wenige Menschen wissen, der hat das ja sich alles nicht nur ausgedacht, der hat es überhöht, aber er hat auf eigene Erinnerung zurückgegriffen, denn er arbeitete im Krieg für den militärischen Geheimdienst und war in einem geheimen britischen Spionagecamp in Kanada, wo er ausgebildet wurde mit allem, was man so als Agent braucht, killen, betäuben, befragen und ich weiß nicht, was noch alles. Und in diese Figur James Bond hat er dann ganz viel von sich selbst hineinprojiziert und hat es natürlich vergrößert. Aber wir haben ja alle Spaß damit gehabt.
Es gab aber noch in Kent eine Menge anderer bedeutender Literaten, zum Beispiel Christopher Marlowe, Geoffrey Chaucer, T.S. Eliot, Charles Dickens zum Beispiel, ne, um einige zu nennen.
Ja, und wir dürfen auch nicht die großen englischen Gartenbaukünstler vergessen. Die Gartendesigner, zum Beispiel die berühmte Gertrude Jekyll, deren Naturphilosophie ja auch in Sissinghurst Castle verwirklicht wurde. Also da ist wirklich kein Pflänzchen gesetzt worden, ohne dass sich diese Designer dabei etwas gedacht haben. Und deshalb gehört das Castle auch ganz nach oben auf unsere Kenntliste, finde ich.
Unbedingt. Und jetzt, finde ich, haben wir uns erstmal einen Besuch in meinem Lieblingspub hier in Diehl verdient. Der wird uns ein bisschen was über die englischen Pub-Traditionen erzählen. Da ist ja jetzt am Freitag sicher schon Hochbetrieb.
Ja, mit Sicherheit. Wie heißt denn der Pub?
Der heißt The Goodwin und hat eine echt spannende Vergangenheit. Vor uns sitzt der Chef des Pubs Goodwins. Sein Name ist Alex. Ich heiße genauso. Nice to meet you, Alexander.
Nice to meet you as well.
Wir haben ein gutes Bier geordert hier. Alex, was sind die wichtigsten Faktoren, um ein erfolgreiches Pub zu führen?
Most important factors. Well, good staff, good beer, good food.
Und einen guten Manager.
Very much so.
Yes. Wie alt ist denn dein Pub eigentlich wirklich? Auf der Hauswand draußen steht ja, dass es von 1605 ist.
Yes, that is correct. Yes, 1605. That was the year it was built.
Und weißt du ein bisschen was über die Historie?
Unfortunately, I don't know too much. I've only been running it for the last 5 weeks.
Ich weiß nicht viel. Ich führe es ja erst seit 5 Wochen, lerne also selbst noch dazu.
So I can imagine it dates back
Deal ist eine sehr alte Stadt mit alten Gebäuden. Also kann ich mir denken, das alles geht auf ein paar tausend Jahre zurück. Es gibt hier einige alte Burgen und anderes. Aber das wisst ihr vielleicht sogar besser als ich. Auch wenn man sich hier umschaut, die alten Bilder an der Wand, wie sich die Zeiten doch verändert haben. Wie dieses Haus ursprünglich genutzt wurde, ist eigentlich unklar, aber es ist wohl mindestens 200 Jahre alt.
Wie wichtig ist ein traditioneller Name für einen Pub?
Oh, very important. Very important. It used to be called the New Inn.
Sehr wichtig. Vorher hieß der Pub The New Inn. Wir änderten es in The Goodwin, renovierten es und machten etwas Neues daraus. Aber es hat immer noch seinen alten Wert.
Viele Pubs in England haben ähnliche oder gleiche Namen wie King's Head oder Ship Inn. Es gibt zum Beispiel mehr als 500 King's Heads.
It's very popular.
Das ist sehr populär. Es gab viele verschiedene Könige im Land. Vielleicht wollte man es einfach halten. Es könnte viele Gründe dafür geben. Es gibt ja auch einige Queen's Heads.
Wie viele Stammkunden habt ihr hier in diesem Pub?
Well, that's a hard one to tell. At the moment, with everything being difficult, with the
im Moment ist es hier schwierig mit den Lebenshaltungskosten. Die Leute haben wenig Geld. Überall im Ort werden Geschäfte geschlossen und man überlegt, sie weiter zu schließen. Auch der Laden zum Beispiel gegenüber hat gerade vor zwei Wochen zugemacht. Wir verlieren leider gerade eine Menge Business in unserer Stadt. Aber alle hoffen, dass dieses neue Jahr wieder ein paar gute Neuigkeiten bringt.
Welches ist eigentlich der wichtigste Wochentag für einen Pubbesucher? Ist es immer noch der berühmte Freitag?
Nicht mehr. Donnerstag ist jetzt der neue Freitag. Früher waren es immer der Freitag und der Samstag mit dem Samstagslunch. Jetzt sind eher ein oder zwei Tage in der Woche die besten. Auch die Freitage können natürlich busy sein. Ich würde aber sagen, jetzt ist der Donnerstag eher mehr busy als der Freitag. Es hängt davon ab, wann die Leute ihr Geld kriegen. Wenn sie ihr Geld zum Ende des Monats erhalten, dann kommen sie eher in der ersten Woche des Monats.
Welche Rolle spielt Musik für einen guten Pub?
Oh, music question. Always very difficult.
Schwierige Frage. Es hängt von den Leuten ab, die hier sind. Wenn wir junge Leute hier haben, dann spiele ich etwas, was für sie passt. Oder die mittlere und ältere Generation. Das wechselt ja von Tag zu Tag. Zum Sommer wollen wir hier Live-Musik haben. Das regt die Leute an, mal reinzuschauen. Aber im Moment spiele ich einfach nur die Spotify-Playlist ab.
Nothing major.
Was ist eigentlich das typische Essen in einem Pub?
Typical food in a pub will probably be traditional English.
Typisch ist das traditionelle englische Essen. Fish and chips, pies, burger, curries, chili con carne und so weiter.
You might get something a bit different. You might get some Italian tapas.
Manchmal variiert man das auch mit anderem, zum Beispiel mit Tacos. Im Moment biete ich hier kein Essen an. Es gibt ja in der Stadt eine ganze Menge Restaurants, zum Beispiel einen Chinesen oder auch Thailänder.
Also habe ich das richtig verstanden? Im Moment gibt es hier bei euch überhaupt kein Essen zu ordern.
Ja, wir haben versucht, einen Koch zu bekommen, aber im Moment werden im ganzen Land Köche gesucht und wir haben auch keinen gefunden. So bleiben wir nur beim Alkohol und bei den Drinks.
Ist es denn heutzutage immer noch so, dass ein Pub so ein bisschen als verstaubt gilt und dunkel ist und nach Bier riecht und alt eingerichtet sein muss? Oder gibt es schon so einen Trend zu mehr Modernität?
I think it's a bit of a mixture of both.
Ich denke, es ist eher eine Mischung aus beidem. Es ist gut, beides zu verbinden. In vielen Lokalen hier findet man noch das Alte, das Traditionelle, was viele Leute mögen. Naja, und dann gibt es die neuen Lokale, die völlig neu und modern gebaut wurden. Überall Fernseher dabei. Es hängt auch davon ab, wo man hingehen möchte als Kunde. Aber ich denke, es ist nett, beides kombiniert zu haben. Das hat Charakter.
Was ist denn eigentlich das am besten laufende Getränk in einem Pub wie eurem Pub zum Beispiel? Ist es mehr das Bier, das Ale, der Whisky oder sogar vielleicht der Gin?
It's a mixture. It really is a mixture. I mean, from day to day, most of the things we sell here is beer.
Es ist eine Art Mischung. Am meisten verkaufen wir Bier. Wir haben eine Menge Lagerbiertrinker. Die ältere Generation steht mehr auf Ale. Es kommt auch darauf an, welcher Abend es ist. Also freitags trinken die meisten Bier und wir haben auch eine große Gruppe Weintrinker. Zum Beispiel bieten wir heute einen Rotwein an. Sehr gut verkauft sich auch Gin. Viele Label-Gins, normale Gins. Wir können gar nicht schnell genug verkaufen. Ich will mich also gar nicht beklagen.
Wir hören eben, bei einem großen Fußballspiel ist ein Tor gefallen. Und das kommt natürlich hier sehr gut an.
Ja, das gehört alles zur Stimmung in einem Pub. Alex, als Gast glaubt man ja immer zu spüren, dass die Tradition für einen Pub sehr wichtig ist und für den Aufenthalt in einem Pub.
Oh, very important. I would say it's very important. You need to have some identity of what you're doing.
Sehr wichtig. Im Pubgeschäft muss man etwas zum Identifizieren haben. Um es einfach zu sagen, man muss eine Idee auch von der Vergangenheit, von der Historie bekommen. Ich denke auch, Family Business ist sehr wichtig in diesem Land, wo man die Dinge sehr traditionell handhabt. Aber je tiefer man ins Land reingeht, desto weniger werden diese Familienbetriebe. Vielleicht werden sie irgendwann sogar verschwunden sein, wer weiß. Lasst uns doch ein bisschen daran erfreuen, dass es sowas noch gibt. Vielleicht sind sie in 10, 15 Jahren total weg.
Wenn ich mich hier so umblicke, dann sehe ich ja eine Menge junger Leute neben den älteren Stammgästen. Spielen die jungen Leute doch für Pubs immer noch eine große Rolle? Also habt ihr viele junge Gäste?
It's a bit of a mixture.
Es ist eine Mischung. Etwa 50-50, würde ich sagen. Ich sehe hier weniger junge Leute trinken als anderswo. Dieser Pub ist eher für die Älteren konzipiert. Aber mein Bartender, Sam zum Beispiel, ist 18. Er mag seinen Job sehr. Und natürlich würde ich gerne mehr wie ihn hier sehen.
Wenn ein Pub den Namenszusatz Inn, also Sloop Inn oder Goodwin's Inn oder so trägt, dann heißt das auch, dass man da drin übernachten kann. Das ist dann wohl das bessere Geschäft für den Besitzer, oder?
Im Moment haben wir keine Gästezimmer mehr, aber vielleicht in diesem neuen Jahr dann. Wir haben gerade ein bisschen Ärger mit dem Appartement dort oben. Da wohnt nämlich noch der vorige Besitzer. Und wenn er ausgezogen ist, dann werden wir hier alles renovieren. Und dann können auch Gäste ein paar Nächte verbringen. Das wäre schön.
Weil wir gerade von Übernachtungsmöglichkeiten sprechen, ihr habt ja euer Pub umbenannt von New Inn zu dem Namen Goodwin's. Hat das auch mit der gruseligen Vergangenheit zu tun, die dieses Haus mal hatte? Ich sag nur Stichwort Ambrose Gwinnett 1705.
Also ich habe nur Teile davon gehört. Ich kenne nicht die ganze Geschichte. Die Leute haben mir alles Mögliche darüber erzählt, aber für die Namensänderung gibt es einige andere Gründe. Der Wechsel von The New Inn zu The Goodwin vor einigen Jahren hat vor allem damit zu tun, dass man die gesamte Marke verändern wollte, also ein neuer Start sozusagen.
Also Klaus, ich glaube, da müssen wir die Geschichte selber mal erzählen und er muss in der Zwischenzeit lernen, was da draußen passiert ist.
Und diese Geschichte, ich weiß nur ein bisschen davon. Ja. Ich weiß von dem alten Theaterstück, das es gegeben hat, und weiß, dass es um einen jungen Mann ging,
wie hieß er?
Ambrose Gwinnett.
Ein junger Mann, der hier mit dem Schiff ankam und übernachtet hat.
Um eigentlich seine Verwandten in Deal zu besuchen.
Und wie das früher war, da kann ich mich an ein Stück erinnern, hat man das Zimmer mit irgendjemand anders geteilt. Ja? Betten waren ja rar und teuer. Und dann ist was Furchtbares passiert, aber das weißt du besser als ich.
Ja, das ist unglaublich. Der hat sich hier in diesem Pub, und das war 1709, hat er sich hier eingemietet. Ja? Und wie das so früher üblich war, da hat man nicht jeder sein einzelnes Zimmer gehabt, sondern er hat sich das Zimmer mit dem Onkel der Hauswirtin von diesem Pub, der Besitzerin, geteilt. Und hat da geschlafen und am Morgen wacht er auf und der Mitbewohner ist nicht mehr da, dieser Onkel der Besitzerin des Hauses hier. Und er wacht auf und sieht eine riesen Blutlache neben seinem Bett, wo der andere geschlafen hat, und folgt dieser Blutlache und die geht bis zum Strand runter, der ist ja hier nur 30 Meter entfernt am Meer, und sieht, dass dann dort die Blutspur aufhört. Ja, also dachte er sich, hier ist irgendwas passiert, und bevor er sich's versehen konnte, war die Polizei schon da und hat ihn angeklagt und natürlich auch die Besitzerin, die sagt, du hast meinen Onkel umgebracht. Der sagt, nein, ich war es nicht. Aber man hat ihm es nicht geglaubt. Und trotz der Unterstützung seiner Verwandtschaft, die er hier besuchen wollte, ist er zum Tode verurteilt worden durch den Strang. Also man hat den erhängt, das muss ich dir mal vorstellen. Obwohl keine Beweise bis auf die Blutspur damals da waren. Ja. Was man aber vergessen hat, der ist nicht richtig gestorben. Man hat ihn in einen Teppich eingewickelt und die Verwandtschaft, die ihn abgeholt hat, hat gemerkt, da bewegt sich noch was, der lebt wohl.
Also ein schlechter Henker.
Ein schlechter Henker gewesen, sag ich dir, du, ja. Und dann haben sie den einfach außer Landes transportiert, auf ein Schiff, so eine Art Galeere, wo er irgendwelchen Arbeitsdienst machen musste und in ein anderes Land gekommen ist. Da hat er angeblich viele Abenteuer erlebt und so weiter. Aber das größte Abenteuer seines Lebens von diesem Ambrose war, dass er in Havanna angekommen ist mit einem Sklavenschiff. Und damals ist er dann in ein Gefängnis gekommen. Und was trifft er dort? Einen Mithäftling, wo er in Ohnmacht fällt und der andere auch, weil er sagt, du bist doch der, wegen dem ich ins Gefängnis gekommen bin. Du bist ja gar nicht tot. Und der hat gesagt, ja, tut mir leid, das war eine saublöde Geschichte. Ich war eigentlich nur beim Bader, also beim Bartschneiden. Und der hat mich irgendwie verletzt, dass ich die ganze Nacht geblutet habe. Dann habe ich den kommen lassen, habe gesagt, du musst irgendwas machen. Dann hat er mich verarztet, dann hat es noch schlimmer geblutet. Dann bin ich zurück auf mein Schiff und bin einfach abgereist und habe keinem mehr was gesagt. Und das tut mir furchtbar leid, dass dir das passiert ist. Ja? Aber du musst dir mal so eine Geschichte vorstellen.
Aber was lernen wir daraus? Überleg dir gut, zu welchem Friseur du gehst.
Oh mein Gott, ich sage es dir. Das ist ein Wahnsinn. Also eine spooky Geschichte. Und ich hoffe, irgendwann wird der Besitzer dieses Pubs jetzt namens Goodwins das auch mal kennen. Ne? Darauf trinken wir jetzt, dass wir das aufgeklärt haben.
Cheers.
Cheers. Also Cheers. Ich habe mein Guinness und was hast du?
Ich habe mein Lager.
Na, also dann zum Wohle.
Cheers, wie immer.
Es war schön.
Diese Folge des Britpod wurde dir präsentiert von Romance TV, ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.